Ich bin ein bisschen nervös. Also dann doch wieder etwas Neues. Ja, vorstellen brauche ich mich nicht. Nein, das haben wir dann auch schon erledigt, dann auch schon in ganz langer Zeit dann dabei. Vielen Dank euch für die schönen Lieder, für, dass wir uns wirklich in den Thronsaal Gottes hineingenommen fühlen konnten und Jesus unser Lob darbringen konnten. Ja, fand ich sehr schön. Und ihm gehört unser Lob, ganz gleich, wie es uns geht, ganz gleich, wo wir sind, ganz gleich, wie es uns geht und was auch um uns herum ist. Jesus allein sei die Ehre. Und ja, unterwegs sein. Wir sind unterwegs in großen Schritten in der Apostelgeschichte. Vielen Dank, Christian, dass du das eben vorgelesen hast, das ganze Kapitel. Und natürlich werden wir jetzt auch nicht Vers für Vers durchgehen. So, aber ich möchte schon das ein oder andere nennen oder das ein oder andere aufgreifen. Und ist es euch auch schon mal so ergangen, wie diesem jungen Mann, von dem wir gelesen haben? Er wollte dieser Predigt zuhören, dieser Gottesmann, ein Gastredner, und da kann man ja eigentlich noch besser zuhören. Und er redet und redet und redet und es wird länger und länger, die Augen fallen zu, ne, überall Lampen da drin, das räuchert vielleicht sogar noch alles und du wirst echt total schläfrig und er schläft ein. Euch auch schon mal passiert? Ich war lange am Überlegen, ob ich ein kleines Geheimnis verrate. Wenn man hier vorne steht, da kann man sehen, wenn bei jemandem die Augen zugehen. Das soll ich jetzt aber auch nicht verdrücken. Mir ist es ja auch schon passiert. Davon kann ich mich ja gar nicht ausnehmen. Auf mir gehen dann schon mal die Augen zu und man ist dann tatsächlich gedanklich auch so ein bisschen weg. Ich bin noch nicht aus dem Fenster gefallen. Weil ich immer auf dem Stuhl gesessen habe, nicht auf einer Nische, dort in der Fensterbank. Aber das war eben mit diesem jungen Mann da und da war auch gleich eine Tragödie da. Der fällt 3 Stockwerke tief. Ja, würde wahrscheinlich sagen, so von oben, so vom Dach hier runter. Ja, so außen vom Dach, 3 Stockwerke. Und er ist tot. Es ist ein Arzt, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, der... Wir lesen das jetzt auch hier in der Wir-Form steht, also er ist mit dabei, er bekommt dieses Geschehen mit und er kann das bestätigen. Dieser Mann stirbt durch den Sturz. Paulus, keine Ahnung, wie gut er zu Fuß war, aber er eben auch diese 3 Stockwerke runter und er umfasst diesen Leichnam und sagt, ey Leute, macht doch keinen Lärm, es ist noch Leben in ihm. Und er weckt ihn wieder zum Leben. Ein riesengroßes Wunder. Und man liest da einfach so drüber hinweg. Auch weil Paulus wieder nach oben geht und dort Gemeinschaft mit den anderen Gläubigen hat im Abendmahl. Und er redet auch noch weiter mit ihnen. Er spricht noch weiter, er predigt auch noch weiter, bis der Tag anbricht. Und sie nehmen diesen jungen Mann und er lebt. Eutychus. Bedeutet der Glückliche. Wow. Ich glaube, da werden einige glücklich gewesen sein. Die ganze Gemeinde, er selber, seine Familie, dass er lebt. Apostelgeschichte 20, eben in großen Schritten dort sind wir unterwegs. Und das beginnt hier eigentlich auch so wie ein Reisebericht. Deswegen habe ich euch hier auch diese Karte mal mitgebracht. Und wenn ihr so dort hineinschaut, das ist jetzt der östliche Mittelmeerraum. Hier unten ist Israel und Jerusalem. Das war ja dann hier oder eben auch von weiter oben, von Antiochia, war da der Ausgangspunkt für Paulus für seine Missionsreisen, wo er dann unterwegs gewesen ist. Und er ist hier auf seiner dritten Missionsreise und er fährt dann, das lesen wir gleich im Kapitel 1, dann von Ephesus los und er fährt dann so Richtung Mazedonien, das liegt dann hier oben, dieser Teil, wandert dann weiter nach Griechenland und damit wird wahrscheinlich dann diese Region Achaia gemeint sein, wo Athen und auch Korinth liegen. Und da wissen wir ja auch, dass Paulus viel Zeit verbracht hat. Auch hier nochmal insgesamt 3 Monate, wo genau wird gar nicht aufgeführt. Er geht wieder zurück nach Mazedonien und von Philippi aus geht es dann nach Troas rüber. Und in Troas eben dieses Geschehen mit dem Eutychus, Und dann eben auch, dass er sich da besprochen hat mit den anderen, mit der Gemeinde dort und ihnen da auch noch einiges mitgeben wollte. Und anschließend geht es weiter, dass er dann eben hier dann die Westküste von Kleinasien, der heutigen Türkei, dann eben entlangkreist. Einzelne Stationen werden alle aufgezählt und ganz bewusst lässt er Ephesus im wahrsten Sinne des Wortes links liegen und fährt weiter bis zu dem Ort Milet. Und dort ist er dann angekommen. Er will nicht viel Zeit verlieren, wenn er noch nach Ephesus hineingeht, weil er möchte unbedingt an Pfingsten in Jerusalem sein, um dort an diesem großen Fest teilzunehmen. Und deswegen lässt er die dann aus, denn er hatte schon bei zwei Besuchen viel Zeit dort in Ephesus verbracht. Insgesamt werden es wahrscheinlich um die 3 Jahre gewesen sein, die er allein in dieser einen Stadt und bei dieser Gemeinde gewesen ist. Also die haben schon sehr viel von ihm mitbekommen und da sind sicherlich gute, feste, tiefe Beziehungen entstanden. Viele Erinnerungen, die ihn noch dort mit verbunden haben und so, dass er sich sagt, boah, das geht nicht so, gerade mal so schwupp einmal vorbei, Hallo sagen und wieder weiter, ne, sondern die werden mich dort festhalten und ich kann mich dann auch nicht losreißen von dort. Und deshalb lässt er Ephesus aus. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, oder wenn ihr einmal zurückschlagt, Kapitel 19, was war denn in Ephesus los gewesen, als er sich dann dort verabschiedet hatte, als er von dort weitergereist ist? Da gab es einen großen Aufruhr in der Stadt. Vor 2 Wochen haben wir uns im Gottesdienst hier damit beschäftigt. Es waren dann aber ausnahmsweise mal nicht die Juden, die ja immer gegen Paulus geschossen haben, weil er die christliche Lehre verkündet hat, sondern es waren Leute von den Griechen, die eben ihren Berufsstand in Gefahr gesehen haben. Sie haben von ihrer Göttin Diana oder Artemis auf Griechisch, die einen Tempel hatte dort in Ephesus, dort haben sie dann kleine Figürchen oder vielleicht auch größere gemacht, die sie dann zu sehr guten Preisen dann verkauft haben. Und dieses Geschäft vermieste Paulus ihnen. Ja, also gerade dieser Aufruhr, und so beginnt ja Kapitel 20 dann auch, ist dann da gewesen und hat sie dann auch, hat sich wieder beruhigt und dort ist Paulus dann eben weggegangen, um dann dort weiterzugehen. Aber so ganz kann er dann doch nicht lassen von Ephesus und er lässt von Milet, von diesem Ort, aus einen Boten nach Ephesus schicken, dass die Ältesten doch kommen sollen. Das ist eine Entfernung von ungefähr 50 Kilometer. Sagen wir, okay, ich setze mich ins Auto, fahre eine Stunde hin, hole die Jungs ab und fahre die Stunde wieder zurück. Ja, die werden ein bisschen länger gebraucht haben dafür. Aber nichtsdestotrotz, wahrscheinlich eine Tagesreise hin, am zweiten Tag kommen sie dann alle wieder zurück oder beziehungsweise kommen sie dann dahin oder er bringt sie mit. Und Paulus verabschiedet sich von den Ältesten von Ephesus mit einer Rede, mit einer Abschiedsrede. Und das ist dann so der zweite Teil des Kapitels 20 und mit dem wollen wir uns ein wenig mehr beschäftigen. In dieser Rede, da beschreibt Paulus zunächst einmal sein Wirken in Ephesus, was er dort alles getan hat, wie er sich selbstlos, aber doch mit seiner ganzen Kraft, wie er ohne jemanden zur Last zu fallen und doch voller Demut auch da gewesen ist und das Evangelium, also die gute Nachricht von Jesus, sowohl Juden als auch Griechen verkündigt und gepredigt hat. Das hat er in Ephesus gemacht, über lange Zeit, insgesamt 3 Jahre lang. Und das ist ja auch heute noch unser großes Anliegen und auch unser Auftrag als Gemeinde, den wir ebenso wie Paulus haben, dass wir anderen Menschen von ihm weitersagen sollen und sie einladen, zu Jesus zu kommen, um in ihm ein erfülltes und erfüllendes Leben zu finden und zu bekommen. Eine lebendige Hoffnung, die weit über das irdische Leben hinausgeht. Auch unsere Aufgabe nach wie vor, Jesus persönlich, Jesus zu verkünden, damit Leute ihn persönlich kennenlernen können. Er beschreibt auch in dieser Abschiedsrede die gegenwärtige Situation. Er rechtfertigt sich gar nicht, ich bin nicht bei euch vorbeigekommen, weil sondern er sagt, im Moment, jetzt ist es so, dass ich gebunden im Heiligen Geist oder getrieben vom Heiligen Geist, eigentlich geleitet vom Heiligen Geist, mich auf dem Weg nach Jerusalem befinde. Und das, obwohl ich weiß, dass mich dort Fesseln und Bedrängnisse erwarten. Uns wird mehrmals berichtet, dass in den Orten, wo er gewesen ist, oh Paulus, bitte vorsichtig, pass auf, man wird dich gefangen nehmen, man wird dich verhaften. Willst du wirklich diesen Weg gehen? Aber das ist das, wie er sich vom Heiligen Geist geführt sieht. Und dann weist er die Ältesten von Ephesus auf ihre zukünftigen Aufgaben und Pflichten hin. Und da will ich noch ein bisschen mehr, ein bisschen näher stehen bleiben. Und das ist eben auch ganz wichtig, denn es ist wirklich Vorsicht geboten für die Gemeinde in Ephesus. Und ich glaube, wir können das ohne weiteres auch verallgemeinern. Es ist große Vorsicht geboten für die Gemeinden, denn es droht Gefahr. Gefahr, die von außen hineinkommen kann. Gefahr aber, die vielleicht dann noch gefährlicher ist, die von innen herauskommen kann. Und gegen die Gemeindearbeit wirkt und auch gegen die Gläubigen wirkt, gegen die Leitung wirkt und versucht eben Menschen von diesem richtigen Weg, Jesus nachzufolgen, wegzubringen. Gefahren, die drohen von innen und außen. Und deshalb gibt er ihnen folgende Anweisung und das lesen wir in Vers 28, wo er ihnen sagt, habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Das sagt er den Ältesten von Ephesus. Ich möchte aber auch gerne den Bogen schlagen zu uns hier in unserer eigenen Gemeinde, in unserer eigenen Situation. Wir haben ja eine recht junge Ältestenschaft, worüber ich mich aber sehr freue. Wirklich froh bin, weil es war auch nötig, dass auch jüngere Leute wieder da dran kommen. Seit anderthalb Jahren stehen sie in dieser neuen Aufgabe. Und früher war es eigentlich so, dass wir immer mal wieder jemanden hatten, der schon länger dabei war. Und wenn dann jemand neu dazukam, dann konnte man den auch an die Hand nehmen und so ein bisschen anleiten oder in diese ganze Aufgabe hineinführen. Haben wir dieses Mal nicht gehabt, sondern wir haben wirklich einen kompletten Wechsel gehabt. Da hat sich komplett was gedreht. Und das macht die Situation nochmal besonders. Das macht die Herausforderung natürlich auch nochmal viel größer für unsere Ältestenschaft, dann dort hineinzufinden in diese Aufgaben. Und gerade in dieser Situation, und jetzt kommen auch ein paar Worte direkt an euch selber. Ich sehe hier Christian und Johannes, Michael und auch Ari, den ich heute schon gesehen habe. Darf ich euch auch so ein bisschen was mitgeben? Wir haben zwar diese Woche schon zusammen gesessen, aber das ist, glaube ich, auch etwas, was Paulus uns sagt, was wir aus dem Wort Gottes nehmen dürfen und was euch auch heute noch gilt. Und er beginnt, und das finde ich wirklich sehr, sehr interessant damit, habt Acht auf euch selbst. Habt Acht auf euch selbst. Passt zuerst auf euch selbst auf. Wir denken ja immer sofort daran, jo, dann haben wir dann die Gemeindeleitung oder dann haben wir die Ältesten und die müssen sich darum kümmern und darum kümmern und darum kümmern. Und dann werden sie gleich zugeschüttet mit vielen Aufgaben und wir wissen schon gar nicht mehr, wo links und rechts ist und kommen da gar nicht mehr so richtig klar mit. Und da sagt Paulus, stopp, Achtung. Habt Acht auf euch selbst und dann. Also ihr habt auch Verantwortungen, die ihr auch habt, die nicht nur das Ältestenamt ausfüllen. Denn wenn die Ältesten nicht aufpassen, wenn sie selber fallen, dann können sie anderen nicht helfen und können sich auch nicht um andere kümmern. Und wir wissen auch, dass ihr vier, ja, Christian, Johannes, Michael, Ari, ihr steht auch in anderen Verpflichtungen. Ob das zu Hause ist, in eurer Ehe, in euren Familien, in eurem Beruf und weitere Dienste, die ihr auch in der Gemeinde habt. Und da gilt es schon oftmals, dass man Entscheidungen treffen muss. Was geht noch bei mir? Was kann ich machen? Was muss ich machen? Was soll ich machen? Woran teilnehmen und woran nicht? Und was geht jetzt nicht? Was geht, ist jetzt vielleicht auch nicht dran? Was kann eventuell auch noch warten, auch wenn andere das meinen, so ganz dringend, dringend, dringend machen zu müssen? Und Paulus sagt, und das wiederhole ich noch einmal, passt auf euch auf. Habt Acht auf euch selbst. Und wie das geht, nehmt mal einfach so ein paar Tipps von jemandem, der das lange Zeit auch selber so erlebt hat. Könnte auch genauso gut John oder Winfried oder Christian Frank oder andere auch noch hier stehen, die das auch so erlebt haben. Ihr habt eine Verantwortung in Familie und Ehe und nehmt euch da bitte bewusst Zeit dann auch dafür, um Zeit mit ihnen zu verbringen und auch da eurer Verantwortung dann nachzukommen. Ganz wichtig, auch Zeit mit Gott zu verbringen. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, John, oder sowas, aber wenn ich so meine persönliche Bibel lese, meine stille Zeit mache, dann kommt immer gleich wieder so, wie kann man das in der Predigt verarbeiten? Kann man daraus eine Einleitung machen? Oder ja, man ist dann schon gleich wieder dienstlich. Aber es geht dann tatsächlich darum, was will Gott mir jetzt persönlich damit sagen? Und dort auch aufzutanken, zur Ruhe zu kommen, auf Gott zu hören, was er uns sagen will, in seinem Wort zu lesen, auch Zeit im Gebet zu verbringen, ganz bewusst dann auch dabei auf eben mit Gott intensiv unterwegs zu sein, qualitativ hochwertige Zeit mit ihm zu verbringen. Sich Ruhezeiten zu nehmen, auch mal, ja okay, ja, jetzt lasse ich wirklich mal alle fünf gerade sein und kann mich mal auch ohne schlechtes Gewissen mal auch etwas ausruhen und mich da auch mal zurücknehmen und so ein bisschen abzuschalten. Dann muss ich vielleicht auch nicht unbedingt an jeder Gemeindeveranstaltung teilnehmen. Ja, jetzt wird meine Frau wahrscheinlich sagen, was redest du denn da? Warst ständig unterwegs. Aber da wollen wir euch auch entlasten, dass wir euch da das auch zugestehen und dass ihr auch mal Nein sagt. Ja, das fällt uns ja oftmals gar nicht so leicht. Ja, sind ja alles liebe Leute in der Gemeinde und wenn die was von einem wollen, dann will man ja auch helfen. Aber dann gehört es eben auch gerade dazu, wenn man auf sich selbst so ein bisschen aufpassen soll, dass man dann auch Nein sagt. Denn erschöpfte und ausgebrannte, ausgepowerte Älteste, die sind eine leichte Beute für den Feind. Sie können leicht fallen, wenn sie nicht die Kraft haben, dort wieder zu widerstehen und dem Teufel die Stirn zu bieten und ihm zu sagen, nein, ich bin hier, weil Jesus mich hier hingestellt hat und da brauchst du mir keine Zweifel in meinen Gedanken zu geben, sondern ich weiß, dass ich das hier tun soll für ihn. Habt Acht nun auf euch selbst. Und dann wird es besser möglich sein, auch auf die Gemeinde aufzupassen. Habt Acht auf euch selbst und auch auf die Herde. Und das ist ja schon ganz interessant, dass Paulus diesen Begriff Herde dort verwendet. Ja, da fühlen wir uns gleich erinnert an den guten Hirten, an Jesus Christus. Ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme. Dann fühlen wir uns erinnert an Psalm 23, da fühlen wir uns erinnert an den König David, als er noch nicht König war, sondern als Hirtenjunge dann auf der Weide gewesen ist und auf seine Schafe aufgepasst hat. Und Jesus Christus, der gute Hirte, ist ja auch ein gutes Vorbild, wie man eine Gemeinde führen kann, wie man seinen Dienst als Ältester auch versehen kann. Und in dieses Amt hat euch der Heilige Geist eingesetzt. Wir haben euch als Gemeinde bestätigt, ja, aber es ist die Berufung des Heiligen Geistes, für euch in diesen Dienst hineinzugehen und euch dort einzusetzen. Und letztlich ist es, und das taucht hier auch auf in diesem Vers, es geht darum, dass der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten. Diese Herde, diese Gemeinde, das ist nicht unsere Gemeinde. Wir kennen das ja manchmal, dass gesagt wird, jo, das ist die Gemeinde von. Und dann wird entweder der Gemeindeleiter oder der Prediger oder der Pastor genannt oder sowas. Ja? Also das ist die Müller-Gemeinde oder wird dann irgendwas gesagt. Aber darum, das stimmt ja gar nicht, sondern es ist und bleibt die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der gestorben ist und sein Blut gegeben hat, dann dafür. Habt Acht auf die ganze Herde, auf die Gemeinde Gottes, die sollt ihr hüten, denn er hat sie durch sein eigenes Blut erworben. Und dass das nicht nur für die, jetzt muss ich ein bisschen weiterspringen hier, nicht nur für die Gemeinde in Ephesus gilt, sondern auch für andere gilt, das sehen wir an diesem Versen, die Petrus geschrieben hat. Petrus, der Jünger, der immer so forsch war und mit Jesus unterwegs war, auch so eine gewisse Führungsrolle dann auch bei den Jüngern übernommen hatte. Und er schreibt eben in seinem ersten Brief dann diese Verse hier. Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Doppelpunkt. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Vorbilder sein. Hier taucht ja noch einmal dieses gleiche Bild auf von der Herde, auf die man aufpassen soll. Was ich aber ganz besonders eben auch gut finde oder auch wichtig finde, ist eben dieser Begriff Vorbilder. Ihr sollt Vorbilder sein. Vor ein paar Wochen wurde ich in einer Predigt mal darauf hingewiesen, oder da sagte dann der Prediger: Wisst ihr eigentlich, dass eine Schafherde, dass Schafe die einzigen Tiere sind, die folgen, die hinterherlaufen? Ich bin ja kein großer Land- oder Viehwirt oder irgendwas gewesen. Ja. Sondern kann das dann nur sagen, aus irgendwelchen Western oder Spielfilmen aus den USA, wenn die da eine Rinderherde getrieben haben, dann sind die hinterhergeritten und haben dann da ihre Peitschen geschwungen und so weiter. Bei Pferden, die haben sie angetrieben. Aber Schafe folgen. Die blöden Schafe. Ne? Nein, denn sie kennen meine Stimme, sagt Jesus. Sie hören sie, sie kennen sie und dann vertrauen sie und folgen. Und gehen hinterher. Und wem folgen wir? Guten Vorbildern, oder? Oder muss ich jetzt ganz allgemein dieses Adjektiv gut nochmal außen vor lassen? Wir folgen Vorbildern erstmal. Und wenn sie gut sind, umso besser. Indem ihr Vorbilder seid für die Herde. Geht voran. Seid Vorbilder. Dann folgt die Herde. Dann kommen die Schafe. Dann folgt die Gemeinde. Geht ihnen nach. Und wir als Gemeinde, wir wollen euch dabei unterstützen. Und wir werden sogar aufgefordert von Paulus, dass wir es sogar tun sollen. In 1. Timotheus 5, Vers 17, dort schreibt er an Timotheus, der ein ganz wichtiger und wertvoller Mitarbeiter von Paulus war: Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden, besonders die, die im Wort und in der Lehre arbeiten. 1. Timotheus 5, Vers 17. Wir sollen den Ältesten respektvoll begegnen. Wir sollen das, was sie tun, achten. Wir sollen ihre Entscheidungen respektieren und uns darunter stellen. Wir sollen ihnen nicht falsche Motive unterstellen, denn von ihnen hat sich keiner vorgedrängt. Sie machen das freiwillig und wollen auch nur das Beste für die Gemeinde. Und dafür setzen sie sich ein mit allem, was sie haben und so gut sie es können. Und sie stellen sich neuen Herausforderungen. Und das ist auch wirklich aller Ehren wert. Und dass es trotzdem anders läuft, das wusste auch Paulus schon. Zwei Verse weiter schreibt er dann: Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer aufgrund von zwei oder drei Zeugen. Wenn ich jetzt alleine dastehe und da wird irgendeine Entscheidung getroffen oder da wird irgendwas gesagt, oh Jungs, nee, muss das sein oder sowas, ja, und dann stehe ich auf und beschwere mich da lauthals drüber. Nimm keine Klage an. Natürlich kann es passieren, weil von uns keiner perfekt ist, dass da irgendjemand einmal einen Fehler macht und dass man dem da vielleicht auch begegnen muss. Aber keiner handelt bewusst schädlich gegen die Gemeinde. Und da steht es uns auch nicht an, unsere Ältesten öffentlich zu kritisieren, nur weil uns persönlich nicht gefällt, was dort entschieden wurde. Eine weitere Aufforderung, und das schlägt den Bogen dann nochmal ein bisschen weiter, im Hebräerbrief, von dem wir ja nicht genau wissen, wer den geschrieben hat, der auch nochmal in diese Richtung geht. Und dort steht, hört auf die Verantwortlichen, oder eigentlich steht da im griechischen Urtext die Führer oder Führenden. Hört auf die Verantwortlichen, die Führenden eurer Gemeinde und folgt ihren Weisungen. Denn sie wachen über euch wie Hirten über die ihnen anvertraute Herde und werden Gott einmal Rechenschaft über ihren Dienst geben müssen. Verhaltet euch so, dass ihre Aufgabe ihnen Freude bereitet und dass sie keinen Grund zum Seufzen haben, denn das wäre nicht zu eurem Vorteil. Ein toller Vers, oder? Mit ganz konkreten Aufforderungen an uns, wie wir mit unseren Ältesten umgehen sollen. Hört auf sie, folgt ihnen, folgt ihren Anweisungen und verhaltet euch wohlwollend gegenüber. Denn sie haben eine große und verantwortungsvolle Aufgabe, für die sie einmal niemand Geringerem als Gott selbst Rechenschaft ablegen müsste. Puh, das erschrickt jetzt wieder so ein wenig. Ne? Oh, Gott, dem müssen wir Rechenschaft abgeben. Aber bei solch einer Aussage, da muss ich dann sofort an David denken, der auch einmal etwas getan hat, was nicht richtig war, gesündigt hat, in Sünde gefallen ist und dann von den Propheten drei Möglichkeiten bekommen hatte. Ne, drei Strafen, eine davon kannst du dir aussuchen. Dann machen wir das mit unseren Kindern auch so. Und er sagt sich, ich möchte lieber in Gottes Hände fallen, als in Menschenhände. Denn er ist barmherzig. Seine Barmherzigkeit ist groß. Seine Barmherzigkeit ist groß. Von daher müssen wir da nicht zu viel Angst vor haben. Und letztlich müssen wir uns ja alle einmal vor Gott verantworten. Sind wir alle verantwortlich für unser Tun. Hier bekommen wir aber eine ganz konkrete Anweisung, wie wir uns in der Gemeinde den verantwortlichen Leitern gegenüber verhalten sollen. Nämlich so, dass ihnen ihre Aufgabe, dass ihnen ihr Dienst Freude macht, dass sie den gerne tun. Und da können wir jetzt auch mal miteinander überlegen, wie kann das denn ganz praktisch aussehen? Wie kann ich, Heinz Quiring, mich so verhalten in der Gemeinde, dass es Christian, Johannes, Ari, Michael Freude macht, hier in der Gemeinde Ältester zu sein? Was kommt euch da in den Sinn? Was können wir tun? Was kannst du tun? Entschuldigung, Einzel. Gebetsstunde besuchen. Ja, ne, dass man mitarbeitet, will, gerne willig mitarbeitet und auch betet, also betet für die Ältesten, denke ich mal dann auch. Ja. Ja, ne, den Dienst beachten und Anerkennung aussprechen. Ja.
Kekse wären auch cool.
Sie annehmen, so wie sie sind. Ja, annehmen, so wie sie sind. Sie lieben, ja. Und ihnen das auch zeigen. Ne? Ja. Das könnten wir mal mit Keksen tun, zum Beispiel. Nehmt das mal mit. Und gleich, wenn ihr nach dem Gottesdienst mit einer Tasse Kaffee in der Hand steht oder vielleicht auch nicht, unterhaltet euch mal darüber. Ja, nicht sofort in die Küche laufen, um Kekse zu backen für Christian. Ja, unterhaltet euch einmal darüber. Was kann ich tun, damit die Ältesten Freude in ihrem Dienst haben? Ja, wir können für sie beten. Wir können ihnen Anerkennung aussprechen. Wir können ihnen auch mal eine positive Nachricht schicken, schreiben, WhatsApp, wie auch immer. Natürlich sie auch mal anrufen und ihnen wirklich auch danken für das, was sie tun. Aber auch mal fragen, wie es ihnen denn überhaupt geht. Und wir können sie auch mal einladen. Das war auch so eine verrückte Erfahrung, die wir gemacht haben als Älteste. Du bist auf einmal Ältester und wirst nicht mehr eingeladen von den Leuten aus der Gemeinde. Das sind unsere Hirten. Die passen auf uns auf. Die wollen unser Bestes. Und die wollen nicht kommen als Polizei, um zu kontrollieren, ob wir auch alles richtig machen. Ja, deswegen auch gerne einladen, da darfst du dann auch gerne ein paar Kekse geben dann, und dann auch das dann weitergeben. Also nehmt das mal bitte mit und ich gebe euch eben diese Aufgabe mit. Sprecht darüber, was kann ich tun, damit die Ältesten Freude an ihrer Aufgabe hier bei uns in der Gemeinde haben. Und da bin ich mal gespannt, vielleicht kriege ich das ein oder andere ja mal so ein bisschen aufgeschnappt, was dann dort besprochen wird. Paulus war es wichtig, bei all seinen Reisen, bei all seinen Unternehmungen. Und wir sagen ja so schön, wenn einer eine Reise tut, dann hat er was zu erzählen. Und ich glaube, Paulus hatte immer sehr viel zu erzählen. Und wir finden das auch, wenn er nach Jerusalem zurückgekommen ist, dann hat er dort auch in der Gemeinde berichtet, was Gott alles getan hat. Hier war es ihm aber auch wichtig, dann nicht zu viel Zeit zu verlieren, aber trotzdem die Ältesten dort in Ephesus noch einmal auf ihre Aufgabe auch einzuschwören, sie ihnen dort auch nochmal zu helfen, ihnen da auch nochmal konkrete Anweisungen zu geben, wie sie ihren Dienst und auch warum sie ihren Dienst so tun sollen. Er weiß auch, dass sie trotz aller Gefahren, die dann auch kommen werden, die Ältesten nicht allein gelassen werden sollen. Und später schreibt er noch den Brief an die Gemeinde in Ephesus. Und der beinhaltet ganz viele Aspekte, was Gemeindeleben betrifft, die auch für uns heute noch greifbar sind, noch wichtig sind, von denen wir lernen können. Ein ganz wichtiger Brief, den er dort hat. Und auch das, was Paulus so wichtig ist, da auch immer wieder den Stellenwert der Gemeinde zu betonen. Denn es ist die Gemeinde Gottes. Es ist die Gemeinde, die Jesus Christus selber eingesetzt hat, die er erfunden hat quasi. Und in ihr, da treffen sich seine Kinder, die mit Jesus unterwegs sind, die gläubig geworden sind an ihn. Und die Gemeinde hat eben die Aufgabe, anderen Menschen zu dienen, andere Menschen zu lieben, anderen Menschen von Jesus weiterzusagen und ihnen zu helfen, Jesus persönlich selber kennenzulernen. Und damit sind wir unterwegs. Und das ist unsere Aufgabe, das ist hier auch der Grund, warum wir hier sind. Und da bemühen sich auch unsere Ältesten, uns auch darin anzuleiten. Und Jesus Christus will, dass Gemeinde funktioniert. Und wie das gehen kann, das hat er uns heute hoffentlich ein klein wenig gezeigt. Wie verhalten wir uns, damit die Ältesten ihren Dienst gerne tun? Amen.